Es geht mir heute einmal um Perspektiven. Perspektiven zu haben ist für jeden Menschen wichtig, für dich wichtig, für mich wichtig, dass wir etwas haben, auf was wir uns freuen können, dass wir etwas haben, auf was wir zuleben können. Das kann der nächste Urlaub sein, das kann das nächste Wochenende sein, das kann der Feierabend sein, das Freakstock sein, ein tolles Fest sein, eine Hochzeit sein. Oder kann auch etwas quasi Negatives sein, wo wir uns auf die Zeit danach freuen, wenn irgendwie ein Studium ist und man hat gerade Prüfungsstress und man freut sich dann auf die Zeit danach, wenn das endlich mal fertig ist und man endlich wieder Zeit hat für seine Freunde und für die Dinge, die man sonst noch gerne tut. Etwas, auf was man sich freuen kann, irgendeine Perspektive, irgendein Ziel, was man in den Fokus nehmen kann und auf was man zuleben kann. Und wo Leute das gar nicht mehr haben, wo Leute quasi perspektivlos leben, da fehlt etwas zum Glücklichsein. Da ist irgendwie ein Vakuum im Herzen, was meistens auch einhergeht mit Unglücklichsein, mit sich leer fühlen, wenn nichts mehr kommt, auf was man sich noch freut, was eigentlich eine ganz, ganz schlimme Sache ist. Ich glaube, dass wir wirklich das brauchen, dass wir so eine von Hoffnung erfüllte Zukunft brauchen, dass das ein wichtiger Bestandteil ist zum Glücklichsein heute. Und wir Christen, wir haben ja eine große, tolle Perspektive, wo wir einmal alle hinwollen. Und das ist nicht etwa Teneriffa, sondern das ist der Himmel. Und über diesen Himmel möchte ich gerne mit euch heute mal sprechen oder mal darüber nachdenken. Jetzt ist der Himmel, wird in der Bibel durch einige Bilder erklärt und durch einige Negationen. Also der Himmel wird dadurch beschrieben, indem die Bibel sagt, wie er nicht ist oder was es da nicht geben wird. Aber so viel mehr sagt sie dann auch nicht. Unter anderem wird ja das neue Jerusalem beschrieben. Es wird eine ungefähr viereckige Stadt sein, mit Mauern. In jeder Mauer gibt es 3 Tore und die Tore sind irgendwie so aus Perlen und die Grundsteine sind aus irgendwelchen Edelsteinen, wovon ich die meisten gar nicht kenne. Und die Straßen werden beschrieben aus Gold, was aber auch gleichzeitig wie Glas ist. Und ich glaube, dass diese Bilder, die sind ja für Menschen aller Zeitalter geschrieben und auch aller Kulturen und also nicht nur für uns jetzt, den modernen Menschen. Also mich sprechen diese Bilder, ich finde das irgendwie, wenn ich das lese, alles so, ja, irgendwie hört es jetzt noch relativ merkwürdig an. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der jetzt vielleicht irgendwie in Südostasien lebt und da ist gerade Regenzeit und es ist alles schlammig und da gibt es sowieso keine asphaltierten Straßen, dass der, wenn er in seiner Bibel liest, oh, eines Tages gibt es Straßen aus Gold, wo man Skateboard fahren kann und was ich irgendwelche schönen Dinge tun kann. Und wie Gold, wie Glas und nicht mehr diesen Dreck und diese verschlammten Füße und alles dreckig. Und dann sagt er, wow, toll, da habe ich eine Hoffnung drauf. Ja, so in unseren breiten Graden, denke ich mal, ist das eher so eine Steilvorlage für Karlauer, wo man sich dann irgendwie sagt, oh, dann irgendwelche die ganzen Schmuckhändler und Juweliere sind dann im Straßenbau tätig oder irgendwie sowas. Aber irgendwie, mich spricht das jetzt nicht unbedingt so total an. Und vieles ist halt auch wirklich so über den Himmel noch so unklar. Wie wird das denn da mal sein? Und auch die Bilder, manches, wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist auch manches auch abstrakt und schwierig zu verstehen. Wie ist denn der Himmel? Und die erste Bibelstelle, die ich hier euch mal zeigen möchte, ist aus dem 1. Johannesbrief. Genau. Da steht Folgendes. Meine Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und an jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Das Erste, was hier gesagt wird, ist ja erstmal vielleicht so ein bisschen negativ. Das Erste, wir sind Kinder Gottes, das ist natürlich positiv. Lass es ruhig am Schirm, genau. Aber wir sind Kinder Gottes, jawohl, das ist super. Aber was wir einmal sein werden, das ist noch nicht offenbar. Und das stimmt auch. Vieles ist noch so rätselhaft und es gibt so viele Fragen über den Himmel und auch Fragen, die ich habe und die ich auch gar nicht beantworten kann, auch nach dieser Predigt nicht. Wie wird das mal im Himmel sein? Wie alt werden wir uns fühlen? Ja, man ist ja immer so alt, wie man sich anfühlt, aber wie alt werden wir denn sein? Werden wir eher so 80 sein, so ein Himmel voller Greise oder ein Himmel voller Kinder? Sind wir denn alle wieder gefühlte 5 oder 16 oder 25, 35? Keine Ahnung. Werden da noch Kinder geboren im Himmel? Ich weiß es nicht. All diese Fragen oder viele Fragen, die halt noch unklar sind. Ich glaube, diese ganzen Unklarheiten bewirken auch, dass man doch ein bisschen unsicher ist. Man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt. Wie wird das im Himmel sein? Werden wir uns erkennen? Wie ist das? Ja, werden wir eventuell halt auch körperlose, identitätslose Geister sein, die durch den Himmel schweben? Gibt es da überhaupt normalen Boden, so richtig, außerhalb den goldenen Pflastersteinen? Oder sitzen wir auf Wolken? Vielleicht hat mancher noch diesen Film Der Münchner im Himmel so vor Augen. Und muss man dann irgendwie Nachthemden tragen? Und werden wir uns wiedererkennen? Wie wird das sein? Werden wir uns da wirklich richtig wohlfühlen? Wie ist das, wenn wir da im Himmel sind? Wenn auch all das abfällt, was hier uns umgeben hat, was so bekannt war. Welche Umwelt wird es da geben? Wir hatten mal eine interessante Diskussion mit einigen Leuten, also wirklich schon viele, viele Jahre vorbei, auch gar nicht in dieser Gemeinde, ob zum Beispiel Tiere in den Himmel kommen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu. Und es gibt Leute, die sagen, nee, der Himmel ist für Menschen und Tiere, Bäume, das alles gehört hier zu dieser gefallenen Welt, das wird alles vergehen, das gibt's nicht mehr. Und wenn du jetzt vielleicht so ein Tierennarr bist, so ein Hundeliebhaber oder bist der Pferdezüchterei verfallen oder so und du hörst dann, nee, Himmel, keine Pferde, keine Hunde, dann macht das den Himmel ja auch nicht unbedingt attraktiver und man denkt so, schade, ich habe eigentlich Tiere immer so gern gehabt und es ist natürlich schade, wenn es das im Himmel nicht mehr gibt. Wie ist das mit dem Ehepartner? Die Bibel sagt uns relativ klar, dass im Himmel nicht mehr geheiratet wird und auch nicht mehr verheiratet wird und jetzt denkt sich vielleicht der eine oder andere, Halleluja, der andere, schade. Das ist natürlich immer ein bisschen, wie die Ehe gelaufen ist. Aber auch wenn du jetzt jemand bist, der eine sehr glückliche Ehe hat, was ich dir natürlich wünsche und hoffe, dann sagst du vielleicht auch, ja, ist auch schade. Ja, was ist denn dann, wenn der auch nicht mehr da ist und ein Himmel ohne meine Frau oder irgendwie ohne, dass ich die wiedersehe oder so richtig, dass wir dann auch irgendwie irgendwie eine richtige Beziehung haben, macht den Himmel auch nicht unbedingt attraktiver. Dann die ganz große Frage, was ich mich dann auch manchmal frage und was, glaube ich, sich auch jeder fragt oder vielleicht auch jeder schon mal mindestens mal gefragt hat, was machen wir denn da die ganze Zeit im Himmel? Was ist denn da unsere Aufgabe? Und ich würde mal sagen, wenn man jetzt hier eine Umfrage machen würde und würde Zettel verteilen, das, was so am meisten kommen würde und was auch die Bibel ja sagt, ist Luja, Saki. Wir machen Lobpreis. Und jetzt ist Lobpreis ja eine tolle Sache. Und gerade wenn man in einer Gemeinde ist mit so tollen Musikern und hier tolle Lieder hat und tolle Lobpreiszeiten hat und da mal eine Dreiviertelstunde Lobpreis oder auch eine Stunde oder auch anderthalb Stunden, ist ja super. Aber irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, oder? Ich meine, immer singen, ohne Pause und nonstop und all die Dinge, die mir hier Spaß gemacht haben, sind nicht mehr da und es gibt im Himmel keine sinnvolle Aufgabe mehr für mich außer singen. Das finde ich auch total verunsichernd, wo ich auch denke, ja. Und dann denke ich mir, wäre es ja eigentlich vielleicht gut, wenn ich über die Hölle predige, damit ihr euch noch ein bisschen auf den Himmel freut, dann sagt ihr, okay, wir sind nicht dahin, dann doch lieber in den Himmel. Ja, vieles ist leider echt noch unklar. Aber einige Sachen sind klar. Und die möchte ich gerne mal heute mit euch so besprechen. Was sagt denn die Bibel über den Himmel? Wie wird es denn da sein? Was wird auf dich zukommen, wenn du denn in den Himmel kommst oder da halt auch hin willst? Ja. Und das Zweite oder das Erste, was ich hier so entnehmen möchte, nee, geh nochmal zurück bitte, ist ja im ersten Johannesbrief, da steht hier, ja, was wir sein werden, das ist noch nicht offenbar. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Andere Bibelübersetzungen sagen auch, wir werden ihm gleich gestaltet sein. Wir werden also so sein wie Jesus. Jetzt ist die Frage, wie war denn Jesus gestaltet, als er in den Himmel ging? Und das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Das ist die nächste Bibelstelle. Da wird nämlich beschrieben, wie Jesus in den Himmel gefahren ist. Und wir sehen, die Apostel stehen also da auf einem Berg, gucken Jesus noch nach, wie er in den Wolken in den Himmel auffährt. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihm zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und glotzt? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt also, Jesus, wenn er wiederkommt, wird so wiederkommen, wie er zu dem Zeitpunkt der Himmelfahrt war. Wie war er denn zu dem Zeitpunkt? Er war ja zu dem Zeitpunkt gestorben und auferstanden. Und er hatte, also das Grab war ja leer, also der Leib, der lag jetzt da nicht, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie, dass da nur irgendwie der Geist oder die Seele auferstanden ist, sondern auch der Körper ist auferstanden. Aber er hatte schon auch irgendwo einen anderen Körper. Wir können das lesen in einer Bibelstelle, da sind die Jünger zusammen und sie haben wirklich Schiss. Das ist noch nicht die Bibelstelle. Okay. Sie sind zusammen und haben sich eingeschlossen, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, Jesus war gekreuzigt worden und dann waren noch die Gerüchte, ob jetzt Jesus wieder lebendig geworden ist und der Leichnam war auch weg und alles war so verworren und sie haben die Angst und sie haben Todesangst und die Türen sind verriegelt und verrammelt und wenn es Fenster gegeben hat, vielleicht auch noch. Und sie sind da in ihrer Obergemach, in ihrer Wohnung und haben Angst. Und plötzlich kommt Jesus herein durch die Wand und sagt, hallo, Friede sei mit euch. Und ich glaube, die Jünger werden gesagt haben, ja, mach das nie wieder. Wenn du eh Angst hast und dann kommt noch jemand durch die Wand und schrecklich. Ja, irgendwo. Aber ich glaube, Jesus hatte also so dieser Auferstehungsleib, hat ihn also befähigt, ja, durch Wände zu gehen und durch verschlossene Türen zu gehen. Und das finde ich ja schon mal, wenn wir ihm gleichgestaltet werden, eigentlich doch sehr attraktiv. Wenn ich mir vorstelle, oh, was man da machen könnte. Oder auch, ich bin ja auch ein Fan von Verstehen Sie Spaß. Es gibt ganz neue Möglichkeiten, was man da auch, ja, auf was für Ideen man kommen könnte. Aber wenn das heißt, dass wir wie Jesus sind, gleichgestaltet unser Körper, dann wie Jesus, dass man an dem einen Punkt plötzlich auftaucht und dann wieder an dem anderen, dass man gar nicht mehr so an diese alle räumlichen Begrenzungen irgendwo aufgehoben werden, dass vielleicht auch Reisen ohne fossile Brennstoffe und das alles möglich sein wird, das wäre ja echt eine tolle Sache. Und dass wir im Himmel auch nicht wieder damit irgendwelchen Verbrennungsmotoren und Atomreaktoren und so weiter wieder den neuen Himmel auch wieder belasten, sondern dass das irgendwo anders gehen wird. Das finde ich echt toll. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, wenn Jesus durch Wände gehen konnte, dann ist es ja doch, hört sich ja doch eher nach dem Geist an, oder? Weil, ja, so wie in unserer Fantasie, das hört sich so geisterhaft an. Und falls du solche Zweifel hast, bist du in guter Gesellschaft, weil genau die gleichen Gedanken hatten die Jünger damals auch. Bibelstelle Nummer 3. Sie sind zusammen, Jesus kommt rein, und da steht, sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Das heißt also, Jesus war auf jeden Fall, hat er einen richtigen Körper. Und auch wir werden im Himmel richtige Körper haben. Wenn auch ohne diese räumlichen Begrenzungen, wie wir sie jetzt erleben. Die Jünger können immer noch nicht so richtig glauben. Kannst du nochmal weitergehen? Die nächste Folie. Direkt der nächste Vers. Als sie noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Sozusagen der letzte Beweis. Okay, wenn ihr mich hier schon irgendwo, ihr habt mich angefasst und gemerkt, ich habe Füße, ich habe Hände, ich bin ein ganz normaler, ich bin's doch, Jesus. Ich habe Fleisch und Knochen. So was hat ein Geist nicht. Und auch wir werden Fleisch und Knochen haben. Letzter Beweis. Okay, ich esse euch was. Also, ne, was vor. Und auch das ist ja so, eigentlich so der Beweis, okay, ein Geist, der wird ja nichts essen. Das wäre mal so die nächste Frage, werden wir im Himmel essen? Und das wäre ja auch echt schade, wenn wir nichts essen würden. Weil ich finde, eine Party ohne Essen und Trinken, stell dir vor, du wirst irgendwo eingeladen und dann sagst du, oh, was gibt's denn hier zu trinken? Ja, nix. Wie nichts? Ja, zu essen auch nicht, nö. Das wäre ja echt irgendwie eine relativ traurige Party. Ich glaube auch, die Gäste würden nicht lange bleiben. Auch wenn man irgendwie eine tolle Gemeinschaft hat mit Leuten. Und da wird nicht gegessen und nicht getrunken. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Und wenn man, wie Kai das auch gerade gesagt hat, ich glaube, ich könnte das nicht schöner ausdrücken, wenn man wirklich was Schönes isst, das ist ja schon himmlisch. Ja, wenn man mal wirklich wie Gott in Frankreich essen kann, das gehört eigentlich schon fast zum Himmel dazu. Und das ist das, was ich euch auch hier sagen möchte. Es wird im Himmel, wird gegessen werden. Wir werden im Himmel essen. Und wir werden auch trinken. Und es wird auch Wein geben. Und alle Blaukreuzler, denen dreht sich jetzt vielleicht so der Magen um, sagen, oh, da wird auch schon wieder Wein getrunken. Oh Mann, hört das denn nie auf, ja? Da werden wir jetzt, da muss ich ja wieder mich darum kümmern. Aber es steht wirklich so in der Bibel. Jesus sagt beim Abendmahl zu seinen Jüngern, das war ja so einer der letzten Momente vor der Kreuzigung, da sagt er zu ihnen, ich werde jetzt nicht mehr vom Gewächs des Weinstockes trinken, bis ich mit euch in meines Vaters neuem Welt sein werde. Im Himmel, da werden wir wieder anstoßen mit Wein und mit gutem Essen. Und dann wird es ein großes Fest geben. Und ich stelle mir das so vor, dass es ja wirklich auch ein tolles Schnitzel, ein Wiener Schnitzel im Himmel sein wird. Aber die Kalorien in der Hölle. Ich stelle mir das so vor, dass die Marzipankartoffeln und dass die Gelee-Bananen, dass sie im Himmel sind. Dass aber Karies in der Hölle ist. Ich stelle mir das so vor, dass Wein und Bier im Himmel ist, aber Sucht und Abhängigkeit und all das Ätzende, dass das in der Hölle ist. Ja, und das Pommes und Mayo und ja, und das wird im Himmel sein, aber Cholesterin in der Hölle und dass es schön sein wird, dass der Himmel wirklich ein guter Ort ist, wo wir lecker essen und trinken werden. Wir werden Körper, Knochen und Fleisch haben und jetzt ist ja einmal noch eine Frage, was passiert denn eigentlich, wenn man stirbt? Ich meine, ich bin ja noch nicht gestorben, ich weiß es auch nur, die Informationen, die ich habe hier aus der Bibel. Aber okay, der Körper wird ja irgendwo kaputt gehen, verwesen. Und der Himmel ist ja auch noch nicht so richtig da. Ja, diese Welt ist noch nicht beendet und Jesus ist auch noch nicht wiedergekommen. Wird das denn dann schön sein, wenn man in dem sogenannten Totenreich ist? Oder wird das dann vielleicht unangenehm und fies sein? Jesus erzählt dazu ein Beispiel von einem reichen Mann, der in Saus und Braus gelebt hat und an seiner Haustür, an seinem Gartentor, da lag ein armer Mann, der gehungert hat und dem noch sogar die Hunde des reichen Mannes oder die Hunde, die da rumliefen, noch an den Wunden rumgeleckt haben. Beide sind gestorben im Totenreich und auch da scheint es zwei Abteilungen zu geben, eine sehr unangenehme und eine, wo der arme Mann war. Jesus sagt, er lag in Abrahams Schoß. Das ist ja so ein alttestamentliches Bild, in Abrahams Schoß zu sein. Aber man sagt ja heute, wenn man wirklich gut geschlafen hat, dass man geschlafen hat wie in Abrahams Schoß. Einmal auch da, der Reichmann erkennt Lazarus wieder. Er sagt nicht so immer, Abraham, wen hast du denn da? Sondern er erkennt, ach, das ist ja der Lazarus. Und er erkennt auch Abraham. Also einmal, wir haben unsere Identität, die Gott uns gegeben hat, die Gott ja auch geliebt hat und Gott erfunden hat und die Gott so wertgeschätzt hat. Und du bist vielleicht auch hier noch in Seelsorge gegangen und hast versucht, an deiner Seele auch noch sie auch reinzuhalten und irgendwie auch zu entwickeln. Ja, das tut Gott ja nicht, um uns dann quasi im Himmel die Identität wieder so ein Stück weit zu nehmen. Nein, wir werden unsere Identität behalten, wir werden einander erkennen, selbst auch im Totenreich. Und ich glaube, so wie Jesus zu dem Mann neben ihm am Kreuz gesagt hat, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein, werden auch wir von Jesus abgeholt und auch wenn es noch nicht der Himmel ist, wird es schön sein, wird es gut sein. Werden wir uns da wohlfühlen. Was ist denn jetzt mit der Ehe? Das ist ja eigentlich relativ klar. Vielleicht die ein oder andere von euch, der so viel Bibel gelesen hat schon, der erinnert sich vielleicht an die Stelle, wo Jesus sagt, im Himmel wird weder geheiratet noch verheiratet werden. Und sagt dann, sondern sie werden sein wie die Engel. Daher kommt, glaube ich, auch dieser Gedanke, dass wir eventuell zu Engeln werden im Himmel. Das stimmt aber nicht. Also wir werden keine Engel sein, sondern an anderer Stelle heißt es, wir werden sogar über Engel richten, wie auch immer das aussehen wird. Ich würde mich da jetzt auch noch nicht in der Lage dazu fühlen, das zu beurteilen, was sie machen. Aber wir werden nicht wie Engel sein. Da gibt es einen großen Unterschied. Sondern diese Antwort von Jesus ist in dem Kontext der Ehe gebracht worden. Und da steht ja wirklich, wir werden in dem Hinsicht so sein wie die Engel. Ich finde an der Stelle irgendwie ganz bemerkenswert, muss ich mal eben kurz einen Exkurs drauf machen, dass da kommen Leute zu Jesus, die ihm diese Frage stellen. Das sind die sogenannten Sadduzäer. Wer weiß, wer die Sadduzäer waren? Und dann sagt mal irgendwas. Sandra, wer waren die Sadduzäer? Genau, das sind Leute, die haben nicht an die Auferstehung der Toten geglaubt. Richtig. Und die kommen jetzt also zu Jesus und sagen, pass mal auf. Und die erzählen eine Wahnsinnsstory, an den Haaren herbeigezogen, hanebüchen. Die sagen, und ich glaube, die Story war 100% ausgedacht und absolut konstruiert. Die sagen, es gab einmal eine Frau, die hatte einen Mann. Die hatten aber keine Kinder. Heute wäre das kein Problem, damals war das eine Katastrophe. Und der Mann ist gestorben. Und dann sagt er das hebräische Gesetz vor, damit der Mann, der Verstorbene, noch irgendwie Nachkommen hat, muss der kleine Bruder die Frau, die Witwe, zur Frau nehmen. Okay, jetzt hat der nächstkleinere Bruder diese Frau dann zur Frau genommen. Aber auch der ist gestorben, kinderlos. Der nächste Bruder, auch wieder kinderlos gestorben. Der nächste Bruder, kinderlos gestorben. Der nächste Bruder, kinderlos gestorben. Der nächste Bruder, kinderlos gestorben. Bis die Frau 7 Brüder durch hatte. Und ich meine, ich weiß ja nicht, was das für eine Frau war, aber das muss ja schrecklich gewesen sein, mit dieser Frau verheiratet zu sein. Wer weiß, wie die gekocht hat, aber grundsätzlich, sie war auf jeden Fall dann, 7 Männer waren tot und diese Frau war halt dann noch am Leben. Okay, und jetzt stellen die Sadduzäer die Frage, Jesus, mit wem ist sie denn im Himmel verheiratet? Und auch wenn das jetzt eigentlich gar nichts groß mit dem Himmel zu tun hat, finde ich den Gedanken eigentlich ganz interessant, warum erzählen die eigentlich so eine total bescheuerte Geschichte oder so eine sehr konstruierte Geschichte, die ja doch so merkwürdig klingt? Weil eigentlich das so viel Weiberei war zum Beispiel in Israel eigentlich jetzt nichts Fremdes. Sie hätten nur sagen müssen, hör mal Jesus, unser Stammvater Israel, the man former known as Jakob, er hatte doch 2 Frauen und auch 2 Nebenfrauen. Mit wem ist er denn im Himmel verheiratet? Oder sie hätten sagen können, David hatte doch auch viele Frauen. Oder Salomo hatte 1000 Frauen. Ja? Mit welcher ist er im Himmel denn noch verheiratet? Oder muss er überhaupt die anderen abgeben? Oder wie sieht das aus? Das war ja irgendwie bekannt. Das Problem, was die hatten, war, da war ja nicht ein Mann mit vielen Frauen, sondern es wäre ja dann eine Frau mit vielen Männern gewesen. Und eine Frau mit 7 Männern, da waren die zu macho-mäßig. Das kann doch nicht sein. Dann kann es doch gar keinen Himmel geben. Das ist doch der logische Beweis. Wenn eine Frau kann doch nicht mit 7 Männern verheiratet sein und dann kann es auch gar keinen Himmel geben. Und dann sagt Jesus, ja, sie werden sein wie die Engel. Wird vielleicht noch mit dem Augenzwinkern, weil an die haben sie nämlich auch nicht geglaubt. In der Hinsicht werden wir da gleich sein. Wie es jetzt genau mit den Beziehungen aussieht, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dadurch, dass die Liebe eigentlich das Größte ist und die Liebe bis auch in den Himmel reinreicht, dass es auch, wie unsere Identität behalten, wir einander wiedererkennen werden. Jede Beziehung, die wir hier auf der Erde gepflegt haben, jede Freundschaft, all die guten Werte, die das hatte, wie Treue, wie Zusammenhalt, wie wirkliche Liebe, wie einander verschenken, und sei es jetzt in einer Beziehung, in Freundschaften und natürlich auch in Ehen. Ich glaube, dass das auch irgendwo bis in den Himmel reicht, dass das Früchte haben wird bis ins ewige Leben, dass es zu den Dingen gehört, die Bestand haben werden, auch wenn es diese Institution Ehe im Himmel nicht mehr geben wird. Lohnt es sich auf jeden Fall trotzdem da rein zu investieren. Und alles, was gut war und was ein Segen war, es wird irgendwo Auswirkungen auf den Himmel haben im positivsten Sinne. Da glaube ich ganz fest dran. Jetzt gucke ich mal gerade. Ach, ich habe gar nicht auf Start gedrückt. Ich habe hier so eine Stoppuhr laufen. Ich wollte noch was zu den Tieren sagen. Zu den Tieren. Ob die Tiere jetzt in den Himmel kommen, ja oder nein. Wer ist dafür, dass die Tiere in den Himmel kommen? Wer ist dagegen? Wer meldet sich sowieso nicht, egal was ich frage? Danke, Thomas. Der Wolfgang auch. Okay, also ich gehöre auch hier zur ersten Fraktion. Kai, ich muss dich enttäuschen. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden die Tiere im Himmel wiedersehen. Ob das jetzt auf Zecken und Mücken auch zutrifft, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich werden wir Tiere wiedersehen. Ich mache das an drei Dingen feste. Erstens, es gab die Tiere vor uns. Gott hat die Tiere vor uns geschaffen. Da gab es noch keine Sünde, da gab es noch keinen Tod. Da war die Tiere schon Gottes Idee und Gottes Plan. Punkt Nummer zwei. Vielleicht habt ihr mal davon gehört, Jesus sagt einmal, lehrt darüber, dass wir Gott wichtig sind. Und da sagt er so in einem Satz, guck mal, zwei Sperlinge kosten noch einen Groschen. Und trotzdem fällt keiner runter ohne meinen Vater im Himmel. Und dann kommt der Satz, der für uns dann immer interessant ist, wie viel mehr seid ihr wert als alle Sperlinge? Aber darüber predige ich ja nicht, sondern ich predige ja jetzt über die Tiere. Obwohl so zwei Sperlinge so wenig wert sind, fallen sie trotzdem nicht runter ohne unseren Vater im Himmel. Heißt also, Gott hat eine Liebe für Sperlinge, für Tiere. Und ganz klar würde es eigentlich im Römerbrief, Römer 8, Vers 19 und folgende, da steht, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Seite 2, bitte. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Und ich glaube, dass das schön sein wird, ob, ja, ich jetzt da noch näher das auch so zu bezeichnen, wie das jetzt genau sein wird, ich weiß es ja nicht. Ob wir wirklich Grisou, Dodi, das sind so Hunde, die schon verstorben sind, da wirklich auch wiedererkennen und dann auch da treffen werden und sie werden uns wiedererkennen und deinen alten Vogel Hansi da wiederfinden werden und so. Ja, ich weiß es nicht, ja, oder Kronos Maus, die letztens gestorben ist. Ja, aber ich glaube, ja, dass Gott das alles sehr, sehr liebt. Und dass Gott das alles sehr, sehr liebevoll gemacht hat, auch die Tiere und die Natur. Und dass auch das befreit wird, dass sie an unserer Herrlichkeit teilhaben werden. Das finde ich schön. Und für mich ist das irgendwie auch so ein Bild, wenn ich mir vorstelle, mal eine unberührte Natur, ohne jegliche Verschmutzung, ohne kranke Bäume. Wer weiß, was da noch alles krank ist, was wir noch gar nicht verstanden haben, was vielleicht auch in manchem Gemüt von manchem Tier auch krank ist. Da gebe ich ja, also auch den Leuten, die Tiere nicht so mögen, vielleicht auch recht, ja. Vielleicht werden auch Wespen ganz zahm und werden uns in Ruhe Eis essen lassen, ich weiß es nicht, aber das so unberührte Natur zu erleben, das muss doch toll sein. Macht mir den Himmel auf jeden Fall sehr, sehr attraktiv. Und wenn Jesus vorangegangen ist, um uns die Städte zu bereiten, auch die Natur zu bereiten. Ich glaube, es wird toll. Und die Welt ist so wunderschön. Und ja, auch wenn ich noch nicht so super viel davon gesehen habe jetzt, wie vielleicht manche andere von euch, es beeindruckt mich. Und vielleicht wird auch Gott noch echt einen draufsetzen, was den Himmel angeht. Ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen. Was werden wir denn jetzt den ganzen Tag machen im Himmel? Werden wir Lobpreis machen? Ja. Wird es alles sein? Nein? Jetzt kann man ja sagen, Lobpreis und Anbetung ist ja Lieder singen. Aber nicht nur. Ich glaube, dass Anbetung eigentlich auch ein gewisser Lebensstil sein sollte. Und dass man Gott auch anbeten kann mit dem, wie man täglich lebt, wie man mit seinen Familienangehörigen umgeht, wie man Fernseh guckt und auch den Fernseher ausschaltet oder grundsätzlich wie man lebt oder auch das, was man tut, ob man es zur Ehre Gottes tut oder zur eigenen Ehre. Singen ist sicher eine wichtige Sache, aber es wird nicht alles sein. Die Bibel sagt, dass wir mal mit Jesus herrschen werden und dieser Anspruch, wir sollen herrschen, ist genau der, den Jesus oder den Gott uns gegeben hat vor dem Sündenfall, nämlich wir sollen herrschen. Wir sollen aktiv gestalten. Wir sollen auch uns verwirklichen. Wir wollen, ja, wir sollen Dinge benennen, uns Dinge ausdenken. Und sei es jetzt nur Namen für Tiere, ja, oder das ist unser Auftrag vor dem Sündenfall gewesen. Das wird es auch im Himmel wieder sein, zu herrschen. Jesus hat ein Gleichnis von einem reichen Mann, der setzt Verwalter ein, gibt ihnen, vertraut ihnen gewisse Talente an. Und als er wiederkommt, das ist ja das Beispiel, dass Jesus, der Herr, mal wiederkommen wird, da sagt er nicht, okay, Michael, gut gemacht, du treuer Knecht, gib mir deine Talente und melde dich beim Chor. Sondern er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht, du warst über wenigen treu. Ich will dich über viel setzen. Hier hast du noch mehr und jetzt geh rein zur Freude deines Herrn. Das heißt, wenn wir, er nimmt uns nicht die Begabung und Fähigkeiten, die wir haben, weg, sondern er wird uns sozusagen noch mehr geben. Und vielleicht wird es im Himmel sein, dass das, was wir wirklich so, wofür wir eigentlich geboren sind, was wir so in uns alles drin haben, dass wir das so richtig ausleben können. Und hier auf der Welt ist das ja nun mal so, und das werden wir auch nicht ändern, dass man ja mit allem irgendwie oder ja irgendwo Geld verdienen muss, ja, oder halt auch sonst was ich irgendwie auch was machen muss. Irgendwie man muss gucken, dass man an sein Geld kommt. Und das ist ja meistens auch relativ zeitintensiv. Und natürlich gibt es einige Leute, die auch mit der Kunst wirklich Geld verdienen können. Wobei ich glaube, es gibt noch weniger, die wirklich mit dem, was sie wirklich auf dem Herzen haben, Geld verdienen können. Sondern viele machen mit ihrer Kunst das, was die anderen gut finden und nicht das, was sie selber auf dem Herzen haben. Aber ich glaube, im Himmel wird es so sein, dass, was weiß ich, die Begabung, die du vielleicht auch in dir schlummern und die vielleicht auch hier nie richtig zur Entfaltung gekommen sind, sei es jetzt in der Gestaltung von Gartenlandschaftsbau oder von ja, sich irgendwelche tollen Spiele auszudenken, eine Dekoration für tolle Essen zu machen, Leute einzuladen, Gespräche, eine Quizshow vorzubereiten, Musik, Bilder, keine Ahnung, was man da auch alles noch gestalten kann. Aber die ganzen Dinge, ich glaube, dass wir die tun werden und dass das auch Anbetung sein wird und dass es nicht so sein wird, dass wir alle die Talente, die wir hier haben, abgenommen bekommen und dann nur noch singen sein wird. Das sagt die Bibel ganz eindeutig nicht, sondern dass wir ja, dass wir viele Aufgaben haben werden, dass wir herrschen werden. Mit so den letzten Gedanken, die ich hier so schließen möchte. Oh, ich bin wirklich zu lange, aber okay. Die Kinder oben halten ja, glaube ich, noch ruhig. Wir haben so die Maßgabe um 12.30 Uhr. Bis dahin wird die Meute in Schach gehalten. Danach könnt ihr oben für nichts mehr garantieren. Noch 7 Minuten. Und zwar, der Himmel wird ein perfektes Zuhause sein. Für dich und für mich. Ein wunderbarer Ort. Und die schönste Beschreibung, die ich dazu gefunden habe, ist in Offenbarung 21, 3, Vers 5. Möchte ich auch gerne mal mit euch lesen, auch wenn es heute viele Bibelstellen waren. Aber die ist einfach klasse. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und wenn ich das so lese, dass Gott alles neu machen wird, dann finde ich das klasse. Denn das heißt, hier auf dieser Welt können wir eigentlich nichts neu machen. Das, was irgendwo geschehen ist, ist geschehen. Das, was in deinem Leben gelaufen ist, ist gelaufen. Und man kann sich entschuldigen und jemand kann die Entschuldigung annehmen, aber macht es nicht wirklich ungeschehen. Jemand, der verletzt wurde, der hat eine Wunde und die braucht meistens sehr viel Zeit, bis sie auch wirklich wieder verheilt ist. Und natürlich predigen wir auch viel über Glaube und dass wir hier auf dieser Welt auch irgendwie in Gott irgendwie auch anflehen und dass wir da uns bemühen, auch göttliche Heilung zu erleben und was wir dafür tun können. Und natürlich tut Gott das ja auch. Und natürlich ist auch Seelsorge wichtig und dass wir auch hier auf der Erde auch gesund und heil werden können. Aber trotzdem ist es so, dass was du einmal in deinem Leben erlebt hast, das ist nun mal passiert. Und viele, die hier auch Mangel erleiden, der sitzt manchmal so tief, dass es hier auf der Welt nie aufholen werden. Ja, erlebt das immer wieder, wenn Kinder in den ersten 3 Jahren was richtig Schlimmes erlebt haben, das holen sie eigentlich fast nie wieder auf. Da kannst du so viel Seelsorge, das sind manchmal Fässer ohne Boden an Liebe und sie werden es nie richtig glauben können, dass man sie liebt. Es ist so schwer, hier auf der Erde wirklich etwas, dass alles neu wird. Das geht so gar nicht. Und wenn Gott hier sagt, ich mache alles neu, und selbst wenn in deinem Leben du manches an Mangel gehabt hast, ja, wenn ich mal mit Leuten spreche, die irgendwie keinen Partner bekommen haben und sich danach sehnen und vielleicht auch gerade um Jesu Willen gesagt haben, okay, ich bleib lieber allein, dass ich jetzt mit jemandem zusammen lebe oder der Jesus nicht liebt, da bleibe ich vielleicht lieber alleine. Oder jemand, der in seiner Karriere irgendwo Defizit in Kauf genommen hat, gesagt hat, nee, okay, da kann ich in der Firma nicht mitmachen, das kann ich nicht gut heißen, die Sachen kann ich nicht mitmachen. Aber auch all die, ja ganz unverschuldet Mangel erlitten haben, die werden nicht im Himmel plötzlich dastehen, hast vielleicht keinen Partner gehabt und du stehst dann da und freust dich, jawohl, bist angekommen, siehst den Herrn, aber dann siehst du auch neben dir die Ehepaare, die sich da wieder treffen und alle um den Hals fallen und du denkst dir, ach, schade, hätte ich eigentlich doch auch gerne gehabt. Habe ich doch irgendwie auch was vermisst. Oder stehst dann und denkst, ha, schon toll, der Himmel, was man hier so alles sieht und das neue Jerusalem beeindruckt mich, aber ich war niemals in New York und niemals auf Hawaii. Und auch durch San Francisco bin ich nie mit zerrissenen Jeans gegangen. Kann ich übrigens auch, habe ich auch noch nie gemacht. Schade, hätte ich auch mal gern gemacht. Oder das hätte ich auch noch gern mitbekommen. Und natürlich ist im Himmel alles so interessant, aber ja, doch irgendwie läuft es doch so einem hinterher, was man auch hier nicht gehabt hat. Ich glaube ganz, ganz fest, es wird keinen geben, der unglücklich sein wird, der noch irgendetwas an Mangel hat. Es wird alles neu gemacht und alle Defizite werden ausgeglichen. Und wenn ich das wirklich glauben würde, also ich versuche es zu glauben und ich hoffe, ich lade euch ein, dass ihr es auch versucht zu glauben, dann hieße das ja, dass das alles, was wir hier machen können, toll ist und dass wir es ja auch alles, es geht ja nicht darum, dass wir es nicht dürfen, aber dass wir es eigentlich auch gar nicht unbedingt müssen. Dass es gar nicht so entscheidend ist, so viele Dinge auch mitzumachen. Dass wir auf jeden Fall die Perspektive haben, jawohl, das Beste kommt noch und es wird eh alles gut gemacht. Und das, ich glaube, es lebt sich wirklich viel besser damit, auch wirklich das zu wissen, jawohl, okay, es ist noch nicht so, aber im Himmel wird es so sein. Und Gott wird alles neu machen. Und keiner wird unglücklich sein. Du darfst alles machen, aber du musst es nicht unbedingt. Gott ist der Erfinder von allem Schönen, alles was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Und im Himmel wird das auch so sein. Alles was irgendwie gut und vollkommen ist, was wir hier so schon so bezeichnen würden, das ist ja letztendlich irgendwo auch von Gottes Idee oder auch Gottes Idee in uns. Und das wird es da wiederfinden. Das werden wir da wiedersehen. Und so glaube ich, wie es im 1. Johannes, das nochmal die erste Folie heißt, dass jeder, der sich reinhält, weil er so eine Hoffnung auf ihn hat, das ist nochmal die erste Folie, ja, dass es sich lohnt, sich reinzuhalten. Und reinhalten heißt ja vielleicht auch wirklich manche Sachen nicht mitzumachen. Auf manche Sachen vielleicht auch mal zu verzichten. Genau, und wenn uns diese Hoffnung erfüllt, und Hoffnung ist total wichtig, die Hoffnung auf den Himmel, ja, dann hat das auch Auswirkungen davon, wie wir heute hier leben können. Okay, das war die Predigt. Ich hoffe, ich habe euch den Himmel so ein bisschen schmackhafter machen können und vielleicht auch das, was ein paar Unklarheiten nehmen können. Viele bleiben, auf jeden Fall. Aber es wird schön werden und es wird ein toller Ort sein, auf den wir uns echt freuen können. Okay, jetzt wünsche ich